Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Kapitel. Jetzt habe ich über Armut und diese Einkommen und so weiter geredet. Jetzt muss ich mich diesem komischen Begriff des Armutsrisikos zuwenden. Genau genommen ist nämlich das, womit die in ihren Berichten operieren. Und da schlagen sie eine Brücke vom Armutsrisiko zu dem, wo sie meinen, darauf kommt es an, nämlich zur sozialen Mobilität. Die definieren Armut um in ein Armutsrisiko, in ein relatives Armutsrisiko. Und der Inhalt dieses Risikos, den sagen sie auch noch gleich dazu, das Risiko besteht darin, aus der Teilhabe an der Gesellschaft herauszufallen. Aber fangen wir mal an mit dieser wissenschaftlichen Verwandlung von Armut in das Armutsrisiko. Was ist das eigentlich? Die verdoppeln gedanklich Armut einerseits in materielle Not und andererseits deren Bewältigung durch die armen Leute, also wie die mit der Not umgehen, und machen dann eine ganze Theorie aus der zynischen These, dass die materielle Not doch erst wirksam wird, wenn die Armen Probleme damit bekommen, sie zu bewältigen. Materielle Not selber ist nach deren Gedanken bloß der Möglichkeit nach Armut. Dann kommt es drauf an, was man draus macht. Aber mit dieser Kategorie des Armutsrisikos und mit dieser zynischen Theorie beuten diese Wissenschaftler eine Wahrheit über den Kapitalismus aus. Allerdings eine Wahrheit, die nicht für den spricht, sondern total gegen ihn spricht. Es ist nämlich die Systemgemeinheit der freien Marktwirtschaft, dass der Lebensunterhalt der Leute, dass das eigene Leben bestreiten, tatsächlich in diesem System vollständig den Individuen oder den Familien überantwortet ist. Dass das deren Privatsache ist. Das ist ihr privater Lebenskampf. Und es ist eine Systemgemeinheit in einer Ökonomie der großen Industrie. Das Produzieren findet gesellschaftlich, jedenfalls unter Privatkommando, aber gesellschaftlich arbeitsteilig in großen Unternehmen von vielen Leuten in arbeitsteiligen Zusammenwirken statt. So kommt der Reichtum zustande. Aber das Private, dass das selber sich ja nähern und über die Runden kommen, ist in diesem System zur puren Privatsache erklärt. Das müssen die Leute mit ihrem Geld bestreiten. Ja, das ist ja sogar überhaupt, so gesehen, das gehört halt zu den Zynismen, mit seinen eigenen materiellen Nöten, mit seinem eigenen Geld auskommen, das muss jeder privat, das darf jeder, und das ist eigentlich sogar die ganze große Freiheit des kleinen Mannes in der Marktwirtschaft. Und da drauf, auf diese Systemgemeinheit, stürzen sich diese regierungsamtlichen Armutswissenschaftler, das ist ihr Blick, wenn sie sagen, ja, Armut ist eine Frage, wie die Leute mit dem Armutsrisiko zurande kommen. Das ist ihr Blick. Und das ist eigentlich auch der Schwerpunkt in diesen Armuts- und Reichtumsberichterstattungen. Die Vögel stochern wirklich im Leben der Leute rum, nach Faktoren, ja erstmal für scheiternde Existenzen. Nach Faktoren, warum es dann mal nicht gelingt, mit dem Armutsrisiko zurechtzukommen, und dann werden Leute ja glattweg Fälle für staatliche Sozialleistungen. Worauf sie da bei ihrem Blick in die Gesellschaft, bei diesem Fahnden nach Faktoren für das Scheitern des Armutsbewältigen, worauf sie da stoßen, das ist der Sache nach mal wahrheitsmäßig betrachtet wieder nichts anderes als eine Bestimmung von Lohnabhängigkeit. Mit dieser Sorte immer knappen und übrigens auch immer prekären Geldeinkommen und mit dem, was die betrieblich angeordnete Arbeitsleistung bei den Leuten an Lebenszeit und Lebenskraft übrig lässt. Da sind allerhand Lebensumstände und Lebensaufgaben nicht damit zu vereinbaren und zu bewältigen. Da knirscht's. Daneben noch eine Familie und damit eine Familie bestreiten mit dem Geld. Kinder gar für Alleinerziehende. Ausfallzeiten, weil es einmal nicht so gut geht oder vielleicht auch, weil man über die Stränge geschlagen hat. Größere Anschaffungen. Altes sind in diesem Laden Faktoren dafür, dass man an der Aufgabe, mit der Armut zurechtzukommen, scheitert. Und das ist auch das, was die erstmal aufschreiben. Allerdings achtet mal bei dem Zitat auf die Wendung. Besonders oft finden sich Alleinerziehende und Arbeitslose unterhalb der relativen Einkommensschwelle, wogegen das für Erwerbstätige, insbesondere wenn sie vollzeitberufstätig sind, nur sehr selten zutrifft. Die Armutsrisikoquote von Erwerbstätigen ist etwa halb so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung und zudem im Berichtszeitraum nahezu konstant geblieben. Das zeigt einmal mehr, dass Erwerbstätigkeit der Schlüssel zur Überwindung eines relativ geringen Einkommens ist. Die Wahrheit, dass mit Lohnarbeit allerhand Lebensumstände nur schwer zu vereinbaren sind und man daran scheitert, drehen die so um. Die sagen, weil das Leben eines normalen Menschen ohne Arbeitseinkommen schon gleich schlecht zu bezahlen geht und vor die Hunde geht, ja, dann kann man noch die Arbeit wie eine Absicherung gegen Armut verklären. Dieser Zwang, sich um Lohnarbeit zu bemühen, die einem die ganze prekäre Armutslage überhaupt einbrockt, kommt bei denen als eine einzige Hilfestellung daher. Und was auch noch ihr Argument ist, das ist einfach die Alternativlosigkeit, die die Leute haben. Das machen sie sich zunutze. Denn die Alternative sind ja auch Sozialleistungen. Der Staat organisiert sie ja mit voller Absicht als Existenzminimum, das eben zur Arbeit zu jedem Preis erpressen soll. Nur, Alternativlosigkeit zu dem Bemühen, einen Lohn zu ergattern, macht aus Lohn noch lange keine Alternative zur Armut. Übrigens, dass mit diesem Zwang, sich um Arbeit, koste es, was es wolle, zu bemühen, dass mit dieser Erpressung in Deutschland ein ganzer Niedriglohnsektor aufgebaut worden ist, ein Niedriglohnsektor, in dem sich mittlerweile so zwischen 25% und 20% der Lohnbezieher überhaupt damit abstrampeln, dass sie mit Arbeit ungefähr so wenig Geld haben wie ohne, dass dieser Niedriglohnsektor das gesamte Lohnniveau in Deutschland runterzieht, das weiß niemand besser als diese Armutsstatistiker. Das schreiben sie auf und rechtfertigen es. Wieder ein Zitat. Es geht so los. Niedriglöhne können mit einem materiellen Armutsrisiko verbunden sein. Also für solche Sätze. Aber ich habe mir vorgenommen, heute lasse ich die Mördergrube im Herzen. Niedriglöhne können mit einem materiellen Armutsrisiko verbunden sein. Betrachtet man die reale Lohnentwicklung im Berichtszeitraum zwischen 2007 und 2011, zeigt sich, dass das mittlere monatliche Bruttoerwerbseinkommen von Vollzeitbeschäftigten preisbereinigt im Jahr 2011 auf demselben Niveau lag wie im Jahr 2007. Dabei entwickelten sich die realen Bruttoerwerbseinkommen in diesem Zeitraum bis zum 8. Dezil rückläufig, also die 8 untersten Teile rückläufig oder blieben konstant. Hierbei handelt es sich allerdings um Querschnittsbetrachtungen, die unberücksichtigt lassen, dass zwischen 2007 und 2011 viele Arbeitslose oder in geringer Stundenzahl Beschäftigte eine Vollzeitbeschäftigung im unteren Lohnbereich neu aufgenommen haben. Die im Betrachtungszeitraum sinkenden Reallöhne in den unteren Dezilsgruppen sind also auch Ausdruck struktureller Verbesserungen. Ja, das ist eine ideologische Spitzenleistung von diesen Armutsforschern. Die verklären diese Armut in Arbeit, das heißt bei denen In-Work-Poverty. Die verklären sie glatt zu einem Nutzen für die Armen. Zu einem Nutzen für die Armen. Andere Offizielle, so Unternehmer, Ökonomen, Wirtschaftsminister, die loben den deutschen Niedriglohnsektor und seine lohnsenkende Wirkung insgesamt als Nutzen für die Wirtschaft, als Nutzen für den Standort Deutschland, als Nutzen für die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands gegen den Rest der Welt. Aber diese Armutsberichterstatter nehmen sich's echt raus, die trauen sich's zu sagen, das hat einen Nutzen für die Armen. Und der Nutzen heißt ganz primitiv Arbeit. Basta! So wird von denen als Armutsbewältigung gelobt, was mal wieder in Wahrheit gegen das System der Marktwirtschaft spricht. Die loben nämlich die Benutzung von Armut in diesem System, die Nützlichkeit von Armut in diesem System. Dieses marktwirtschaftliche System produziert nämlich nicht nur Armut in Form des knappen Lohns und der Arbeitsbelastetheit der Leute, der Reproduktionsbedürftigkeit der Leute. Die produziert nicht nur Armut, sondern diese Armut ist ihr nützliches Mittel. Es ist der Hebel dieser Bewirtschaftung des Landes. Die Geldknappheit und eben der dringende Bedarf nach Lebensmitteln, nach Reproduktionsmitteln. Übrigens, den Bedarf haben gerade die, die glücklich sind, Arbeit zu haben, ganz besonders. Das genau ist es, was die Leute, die eben lohnabhängig genannt werden, zu genau den Lohnangeboten erpresst, die Unternehmen gerade rentabel finden. Das ist die Nützlichkeit von Armut in diesem System, diese Erpressung, darauf angewiesen zu sein, auf die Lohnangebote, die Unternehmen gerade als rentable für ihre Betriebe ausschreiben. Genau diese Nützlichkeit kommt da eigentlich zur Sprache, aber eben total ideologisch verstellt, als die große Chance für die Opfer dieses Systems, als die alternativlose Chance für die. Ja?
Ich wollte nur mal, bevor das ganz vorbei ist, zum Armutsrisiko eine kleine Ergänzung sagen. Mir ist dann aufgefallen, der Gedanke geht ja so, dass die in ihren Statistiken gucken, mit welchen Merkmalen Armut zusammen auftritt. Und daraus dann eben bestimmen, dass wenn du weiblich und alleinerziehend bist, dann zu so und so viel Prozent du auch in die Gruppe der Armen fällst. Oder wenn du dieses oder jenes im Grunde genommen, von mir aus auch das Merkmal rothaarig hast, kann genauso in Frage kommen für und zu 60% in der Gruppe der Armutsbetroffenen aufgewiesen wirst, dann hast du eben ein ebenso hohes, 60%iges Armutsrisiko, wenn du rothaarig bist.
Oder? Muss man gerade nachgucken. Also die haben ihre Kernindikatoren fürs Armutsrisiko echt verlängert. Die ist mittlerweile so lang, die Liste. Aber rote Haare kommen nicht vor.
Und ich wollte nur anmerken, dass das noch eine Verschärfung der Verschleierung nicht nur des wirklichen Begriffs der Armut in dieser Gesellschaft, sondern auch der Frage nach ihrem Grund ist. Weil sie die Frage nach dem Warum ist jemand arm? Ersetzt durch die, naja, das tritt auf zusammen mit. Und sowas wie eine Erklärung, in Wirklichkeit ein Surrogat von einer Erklärung, an die Stelle von der Frage, woher kommt denn das jetzt?
Ja, da habe ich nicht so lange drauf rumgeritten, das habe ich vorne so ganz kurz mit dem Armutsrisiko sagen wollen. Ich habe da deswegen nicht so lange drauf rumgeritten, weil die haben zwar so eine lange Liste, welche Umstände können zusammenkommen, damit aus dem Armutsrisiko wirklich Armut wird. Ja? Und insofern hast du vollkommen recht, das relativiert natürlich die materielle Not als Ausgangspunkt von der ganzen Scheiße. Aber ich wollte mal das Augenmerk auf was anderes richten. Wir machen so eine lange Liste über die Faktoren, die das Armutsrisiko akut werden lassen können und kommen dann mit einer primitiven Auflösung für alle. Was braucht die alleinerziehende Mutter? Arbeit. Was braucht die fünfköpfige Familie? Arbeit. Ja, also ich wollte ein bisschen mehr in die Richtung steuern. Ansonsten komme ich jetzt gleich drauf, auf das, was du angesprochen hast. Ich bin nämlich jetzt an dem Punkt. Ja, wenn man das so hingedreht hat, es kommt auf die Bewältigung des Armutsrisikos an. Durch die Leute. Dann ist die ganze Logik der Berichterstattung eigentlich schon die, durch die Brille zu gucken, streckt euch gefälligst nach der Decke, Leute, und jetzt wird geguckt, tun sie's. Und ehrlich gesagt, das ist eigentlich in diesem Armutsbericht 4 die entscheidende Optik geworden. Es ist sogar richtig als regierungsamtliche Forderung gewesen, sie sollen den Schwerpunkt so setzen. Analyse, Fokus, soziale Mobilität. Analyse von Erfolgs- und Risikofaktoren für sehr eingeschränkte bzw. sehr gute Teilhabe in den entscheidenden Lebensphasen. Was das meint, dieses Zeugs mit den Lebensphasen, dazu muss ich euch was vorlesen. Da kommt dein Gedanke auch nochmal drin vor, aber so wie die denn gleich drehen. Die konzeptionelle Grundlage des Berichts bildet wie in den vorangegangenen Berichten der sogenannte Lebenslagenansatz. Lebenslage wird dabei definiert als die Gesamtheit der Zusammenhänge, in denen Personen ihre materiellen und immateriellen Teilhabechancen nutzen. Dieses Konzept betrachtet also nicht nur die Einkommens- und Vermögenssituation in der Bevölkerung, sondern darüber hinaus weitere Dimensionen des Lebens, wie zum Beispiel Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Bildung und Wohnen, familiäre Beziehungen und soziale Netzwerke, aber auch politische Chancen und Partizipation. Was ist da jetzt los? Jetzt ist die Perspektive der Forschung endgültig darauf umgestellt, nicht Armut und Reichtum als materielle Lagen zu untersuchen und zu beurteilen, sondern das Leben der Massen daraufhin zu durchleuchten, wie die sich darin abstrampeln. Diese Regierungsforscher definieren gleich das gesamte Leben der Leute als eine einzige Kette von Bewährungsproben je nach Altersphase, Bewährungsproben, die den Leuten zuwachsen, so wie das Alter. Als kämen die von Natur. Das sind die Lebenslagen. Wenn ich jetzt einen Dienstbums hätte, einen Beamer, würde ich euch das schöne Bild dafür zeigen. Wo habe ich es denn? So? Ja. So geht es mit dem Leben. Das seid ihr. Ja. Da geht es lang. Ja. Ne? So. Und das fängt an mit den frühen Jahren, dem jüngeren Erwachsenenalter, mittleres Erwachsenenalter, älteres und ältestes Erwachsenenalter. Und was passiert? Was passiert in eurem Leben so? Ja, das. In jeder Lebensphase sind Übergänge zu meistern, die die Chancen auf gute Teilhabe in der Zukunft beeinflussen.